Florian Aigner. Der Zufall, das Universum und du. Die Wissenschaft vom Glück. Stell dir vor, du erinnerst dich 20 Jahre nach dem Abi an einen Schulfreund aus längst vergangenen Zeiten. Zwei Wochen später machst du Urlaub in einem verschlafenen italienischen Kaff und wer sitzt plötzlich an einem der Nachbartische im Café? Wer kennt sie nicht, diese skurrilen Situationen und abgefahrenen Momente? So etwas kann doch kein Zufall sein, oder? Und ob? Zufälle sind nur auf den ersten Blick so unwahrscheinlich, wie wir gerne glauben. Meist stecken dahinter völlig plausible Wahrscheinlichkeiten und simple Statistik. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine spannende Reise von den kleinsten bis zu den größten Bereichen des Lebens, in denen der Zufall seine Finger im Spiel hat. Sie zeigen dir, wie groß seine Macht ist und warum sich auch der Zufall an gewisse Regeln halten muss. Blink Nummer 1. Wir Menschen suchen nach Gründen, wo keine sind. Der französische Lyriker Émile Deschamps, 1791 bis 1871, aß in seinem Leben genau dreimal Plum Pudding. Jedes Mal begegnete Deschamps dabei ein und demselben Mann, Monsieur de Fontgibu, den Deschamps eigentlich nur flüchtig kannte. Zweimal geschah das in einem Lokal. Beim dritten Mal aß Deschamps privat bei Freunden zu Hause. De Fontgibu tauchte dort auf, weil er sich in der Adresse geirrt hatte. Kann so etwas wirklich Zufall sein? Es kann, und es gibt keinen Beweis für das Gegenteil. Trotzdem suchen wir Menschen verzweifelt nach Gründen, Mustern und Zusammenhängen, sobald etwas Unwahrscheinliches passiert. Selbst Wissenschaftler suchen mitunter nach Erklärungen für merkwürdige Zufälle und Verbindungen. Der Psychoanalytiker C.G. Jung, 1875 bis 1961, prägte zum Beispiel den Begriff der Synchronizität, der das Phänomen beschreibt, wenn Ereignisse als miteinander verbunden wahrgenommen werden, es aber keine kausale Beziehung zwischen ihnen gibt. Und die Kollegen des theoretischen Physikers und Nobelpreisträgers Wolfgang Pauli, 1900 bis 1958, foppten ihren Freund mit der Wortschöpfung des Pauli-Effekts. Pauli war felsenfest davon überzeugt, dass seine physikalischen Instrumente vorzugsweise dann den Geist aufgaben, wenn er in der Nähe war. Dabei lassen sich die meisten Zufälle einfach erklären. Pauli hielt sich als Physiker naturgemäß ständig in der Nähe physikalischer Apparate auf und Geräte gehen ständig kaputt. Da war es nur wahrscheinlich, dass Geräte auch mal in seiner Gegenwart versagten. Dasselbe gilt für das Lottospiel. Die Gewinner können ihr Glück kaum fassen. Dabei steht von vornherein mit absoluter Sicherheit fest, dass dieses Glück mindestens einen der Teilnehmer ereilt. Nur wen es trifft, ist zufällig. Obendrein sind Menschen notorisch schlecht darin, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Das kann fatale Konsequenzen haben. Die Britin Sally Clark zum Beispiel verlor 1996 und 1998 jeweils ein Neugeborenes durch plötzlichen Kindstod. Der Kindstod gilt als Ausschlussdiagnose, wenn keine bekannte Ursache gefunden wird. Der Kinderarzt stellte eine Rechnung auf. Wenn die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Kindstodes 1 zu 8543 beträgt, müsse die Wahrscheinlichkeit zweier solcher Tode 1 geteilt durch 8543 mal 8543 betragen. Also 1 zu 73 Millionen oder anders formuliert, sehr, sehr unwahrscheinlich. Da blieb als Erklärung nur Mord. Dessen wurde die Mutter auch beschuldigt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Erst das Berufungsverfahren deckte den Rechenfehler auf. Arzt und Richter hatten nicht berücksichtigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Mutter ihr eigenes Kind ermordet. Die ist bei Neugeborenen nämlich noch geringer als ein plötzlicher Kindstod. Ein zweifacher Kindsmord durch die eigene Mutter ist also noch unwahrscheinlicher als ein zweifacher Kindstod. Sally Clark wurde schließlich freigesprochen. Denkfehler wie diese machen wir alle. Wenn etwas Unwahrscheinliches passiert, können wir nur schwer an Zufall glauben. Aber ist es wirklich plausibler, dass Monsieur de Fontgibu Plumpudding essenden Dichtern nachstellte? Zufall bedeutet nämlich nicht, dass es keine Ursache gibt. Blink Nummer 2. In einem mechanistischen Weltbild ist der Zufall nur ein Mangel an Informationen. Gäbe es also eine Möglichkeit, den Zufall auszuschließen? Die großen Physiker der Aufklärung versuchten genau das. Sie suchten nach den physikalischen Gesetzen, die allen Ereignissen auf der Welt zugrunde liegen. Sir Isaac Newton zum Beispiel formulierte Bewegungssätze, mit denen man theoretisch Verhalten und Bewegung aller denkbaren Formen von Körpern berechnen könnte. Die Vorstellung von der Berechenbarkeit aller Bewegungen wäre der Schlüssel zu einer Weltformel. Newton postulierte, dass überall im Universum dieselben physikalischen Gesetze gelten wie auf der Erde. Der französische Mathematiker Pierre-Simon Laplace entwickelte daraufhin das Gedankenmodell des Laplace'schen Dämons. Wenn überall die gleichen Gesetze gelten würden und eine übermenschliche Superintelligenz die Position und Geschwindigkeit aller Atome im Universum kennen würde, könnte sie theoretisch das Verhalten aller Dinge und Körper auf die Sekunde genau berechnen. Mehr noch, sie könnte beliebig in der Zeit vor- und zurückrechnen, also auch die Vergangenheit rekonstruieren und die Zukunft voraussagen. Damit wäre berechenbar, wie sich die Welt entwickelt und jeder Zufall ausgeschlossen. Die Idee basiert auf einem mechanistischen Weltbild, das die Vorstellung vertritt, alle Lebewesen verhielten sich wie komplex zusammengefügte Bauteile nach den Regeln klassischer Mechanik. In dieser Vorstellung lassen sich die Bewegungen der kleinsten Teilchen in physikalischen Formeln beschreiben und berechnen, also auch die biochemischen Prozesse in unseren Zellen und Organen und damit auch das Verhalten unserer Gehirnzellen und Synapsen. Wenn also eine allwissende Intelligenz wie der Laplace'sche Dämon mit unendlicher Rechenkraft all die physikalischen Prozesse berechnen könnte, nach denen auch unser Gehirn funktioniert, wären unser Denken und Handeln genauso berechenbar wie die Bewegungen von Pflanzen und Planeten. Die Naturwissenschaftler der Aufklärung hofften aber vor allem, in die Vergangenheit zurückrechnen zu können. Sie wollten der religiösen Schöpfungsgeschichte eine faktenbasierte, naturwissenschaftliche Erklärung gegenüberstellen. Die Erben der Mathematiker sind die Wissenschaftler des digitalen Zeitalters. Sie können zwar noch immer kein laplacisches Orakel befragen, ihre Rechenversuche und Prognosen aber auf immer größere Datensätze stützen, das sogenannte Big Data. Und doch erweisen sich Voraussagen all dieser geballten Sammelwut und Rechenkraft zum Trotz noch immer als schwierig. Denn irgendwo hat irgendwie immer noch eine andere Kraft ihre Finger im Spiel. Nennen wir sie das Chaos. Blink Nummer 3. Je komplexer ein System ist, desto schwieriger werden Prognosen. Mit Newtons Formeln könnte man sauber berechnen, auf welcher Umlaufbahn ein einzelner Planet einen Stern umkreist. Das ist schön. Das Problem ist nur, dass ein Stern selten allein kommt. Die Himmelskörper da draußen können sich gegenseitig beeinflussen, zum Beispiel durch Meteoriteneinschläge, Kursabweichungen oder gar Kollisionen. Kann man das auch berechnen? Newton widmete sich dieser Frage zunächst beim sogenannten Zwei-Körper-Problem. Wenn zum Beispiel ein Meteorit in einen Planeten stürzt, verändert er dessen Geschwindigkeit und Kurs. Die Umlaufbahn des Planeten würde sich verändern und die ursprüngliche Prognose wäre fehlerhaft. In einem regulären System hätte eine solche Unregelmäßigkeit noch überschaubare Auswirkungen. Der Fehler würde linear wachsen und wäre nach einem Jahr nur doppelt so groß, ein Jahr später dreimal so groß und so weiter. Die Berechnung wäre nicht mehr genau, aber immer noch brauchbar. Schwieriger wird das Ganze in einem chaotischen System. Newton scheiterte bereits an der Berechnung des Dreikörperproblems. Allein die Positionen von Sonne, Mond und Erde lassen sich nicht mehr mit einer einzelnen Berechnung vorhersagen. Es braucht einen Computer, der sich Schritt für Schritt vortastet, also immer wieder auf der Grundlage aktueller Messdaten neue Kalkulationen anstellt. Und da fängt es erst an, kompliziert zu werden. Die Chaostheorie besagt, dass in bestimmten komplexen Systemen alles miteinander zusammenhängt. Wenn jedes Element eines Systems theoretisch jedes andere beeinflussen kann, haben unvorhersehbare Unregelmäßigkeiten exponentielle Auswirkungen. Das beste Beispiel dafür sind das Wetter und der berühmte Schmetterlingseffekt. Der zarte Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings kann eine Veränderung des geplanten Ausgangszustands bewirken, der zusammen mit vielen anderen Änderungen über längere Zeit hinweg gigantische Auswirkungen hat. Zum Beispiel die Entstehung eines Wirbelsturms, der 3 Jahre später an eine tausende Kilometer entfernte Küste donnert. Mit anderen Worten, die kleinsten Abweichungen machen langfristige Prognosen unendlich schwer. Nun könnte man meinen, man müsse einfach den Anfangszustand genauer vermessen. Dass das aber bei einer chaotischen Dynamik wenig bringt, zeigt folgendes Beispiel. Angenommen, wir können die Position eines weit entfernten Planeten anfangs auf 10 Meter genau bestimmen. Dann können wir auf 10.000 Kilometer genau berechnen, wo er sich nach einer bestimmten Zeit wahrscheinlich befindet. Um mit derselben Genauigkeit doppelt so weit in die Zukunft rechnen zu können, müssten wir seine Anfangsposition aber auf einen Mikrometer genau messen. Und das ist beim besten Willen nicht möglich. Egal wie genau wir messen, wir können das Chaos nicht überlisten. Blink Nummer 4. Das Universum tendiert zur wachsenden Unordnung und das verleiht der Zeit eine Richtung. Es scheint einen weiteren Grund dafür zu geben, dass wir nicht wie der Laplace'sche Dämon von einem beliebigen Zeitpunkt aus vor- und zurückrechnen können, wie sich die Welt verhält. Eine zusätzliche Komponente, die die physikalischen Bedingungen durcheinander bringt. Den Verfall bzw. die Zeit. Den natürlichen Lauf der Dinge. Wie aber kommt diese Richtung zustande? Was macht den Unterschied zwischen gestern und heute aus? Es scheint, als habe der Zufall die Tendenz, Geordnetes in Unordnung zu bringen. Wir wissen, dass die Welt aus kleinsten Teilchen besteht, zum Beispiel aus Atomen. Diese kleinen Teilchen kommen auf bestimmte Art und Weise zusammen, um Körper, Vorgänge und Zustände zu formen. So entsteht beispielsweise Wärme, wenn sich viele Gasatome in einem geschlossenen System ungeordnet bewegen. Es gibt also einen Grad der Ordnung bzw. Unordnung dieser kleinsten Teilchen. Atome können relativ geordnet sein, zum Beispiel in einem Eiskristall. Eis ist fest und hart und leistet Widerstand. Oder sie sind eher ungeordnet, beispielsweise in einer Wolke aus Wasserdampf, die sich verformt und verflüchtigt. Wie sich diese kleinsten Teilchen bewegen, ist reiner Zufall. Fest steht aber, je mehr Teilchen aus einem geordneten Zustand ausbrechen, desto mehr Bewegungsfreiheit haben sie. Und je freier sie schwingen und sich bewegen können, desto mehr unterschiedliche Zustände kann das System oder Gebilde annehmen, das sie zusammen formen. Nehmen wir erneut das Beispiel der Wasserteilchen. Im geordneten Zustand sind sie dicht aneinander gedrängt und bilden ein starres Gebilde wie einen Eisblock. Eis kann aber bekanntlich schmelzen, als Wasser verlaufen oder später gar unsichtbar in alle Himmelsrichtungen verdampfen. Die Menge der möglichen Zustände eines Systems bezeichnet man als Grad der Entropie. Manchmal wird die Entropie daher auch das Maß der Unordnung eines Systems genannt. Die empirische Erfahrung zeigt nun, es ist unendlich wahrscheinlicher, dass sich Gasatome in einem Raum zerstreuen, als dass sie sich gesammelt in einem Teil des Raumes ballen oder gar zu Sauerstoff- oder Stickstoffmolekülen sortieren. Daraus folgt, was der Physiker Ludwig Boltzmann Ende des 19. Jahrhunderts als zweites Gesetz der Thermodynamik beschrieb. Die Entropie in einem geschlossenen System nimmt laufend zu. Alles im Leben bewegt sich stetig der Unordnung entgegen. Unsere kleinsten Teilchen steuern unaufhörlich auf den Verfall zu. Das gibt der Zeit eine Richtung. Und darum werden wir alle älter. Wenn das Universum immer unordentlicher wird, gab es dann irgendwann einen geordneten Urzustand? Vielleicht vor dem Urknall? Darüber kann man nur spekulieren. Genau wie über das verwirrende Verhalten von Elementarteilchen. Blink Nummer 5. Quanten halten sich nicht an die physikalischen Gesetze, die wir aus dem Alltag kennen. Kommen wir zurück zum Thema Zufall. Wir haben gesehen, wie Physiker seit jeher versuchen, die Welt durch Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Das ging so lange gut, bis selbst die hellsten Köpfe an den außergewöhnlichsten aller kleinen Teilchen verzweifelten, den Quanten. Quanten werden oft als die kleinsten, nicht mehr teilbaren Elementarteile beschrieben. Genau genommen sind sie kleine Energiepakete, die für die Wechselwirkungen mit anderen Systemen sorgen und zum Beispiel Energie übertragen. Eines dieser Bündel ist ein Quant. Ein Beispiel für einen solchen Energieträger ist ein Photon, also ein Lichtteilchen. Wenn wir das Licht mit dem Ozean vergleichen, dann entspricht ein Photon einem Wassertropfen. Das Verrückte ist nun aber, dass sich Quanten ganz offensichtlich nicht um Naturgesetze oder Regelmäßigkeiten scheren. Sie machen den Zufall zum Gesetz. In unserer menschlichen Logik ist eine Sache, was sie ist. Entweder Fisch oder Fleisch, Kopf oder Zahl. Quanten halten sich nicht an diese Regel. Sie können gleichzeitig ganz sein und zerfallen und sich zur selben Zeit an verschiedenen Orten befinden. Keine Sorge, das überstieg selbst Max Planck und Albert Einstein. Die Quantenphysik kann nur versuchen, ihren Gegenstand zu beschreiben. In der klassischen Physik verhält sich Materie entweder wie Teilchen oder wie Wellen. Teilchen sind zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort, wo sie mit ihrer ganzen Energie wirken. Wellen sind gleichzeitig an verschiedenen Orten, wo sie mit unterschiedlicher Stärke wirken. Quanten aber können völlig beliebig beides sein. Ein Uranatom zum Beispiel kann gleichzeitig ein kompaktes Teilchenbündel sein oder eine zerfallene Energiewelle. Elektronen, die Quanten des Magnetismus, können an verschiedensten Orten gleichzeitig sein. Erst wenn wir sie zu messen versuchen, zwingen wir einen Teil eines Quants in einen bestimmten Zustand. Welcher das aber nun ist, Teilchen oder Wellenfragment, ist absoluter Zufall. Verschränkte Quanten können sich sogar über gigantische Entfernungen geheimnisvoll beeinflussen. Wenn ein Atom in zwei Teile zerfällt, erhalten beide einen Bewegungs- bzw. Drehimpuls, den Spin. Die Summe der Spins dieser zwei Teile ergibt immer Null. Wenn sich der Spin eines der Teile ändert, gleicht sich der Spin des anderen an, selbst wenn sie hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind. Auch der Zeitpunkt des Zerfalls eines dieser Bündel ist Zufall. Ein Uranatom zum Beispiel kann jederzeit zerfallen, nach einer Stunde oder nach Milliarden von Jahren. Der Zerfall erfolgt abrupt, ohne jede Vorankündigung und ohne jede erkennbare Ursache. Er kann nicht vorherbestimmt werden. Wenn das nicht der Inbegriff von Zufall ist, und das in der Physik. Blink Nummer 6. Die Evolution verläuft sowohl zielgerichtet als auch zufällig. Dass die Geschichte der Welt und der Zufall eng verwandt sind, zeigt auch die große Geschichte der Evolution. Grundlegend scheint die Entwicklung allen Lebens mit einer gewissen Zielstrebigkeit zu verlaufen. Am Anfang war die Ursuppe. Ein gigantischer Ozean voller unbekannter kleinster Teilchen, die zerfielen und sich neu zusammenfanden. Irgendwann setzten sich auf mikroskopisch kleinster Ebene die Moleküle durch, die sich vervielfältigten, also eine Kopie von sich selbst erstellen konnten. Das war der Anfang der Evolution, die Fortpflanzung. Um sich vermehren zu können, musste ein einzelnes Molekül aber alle dafür notwendigen Stoffe einsammeln und an sich binden. Und es musste dabei schnell sein, denn bestimmte Bauteile waren beliebt und andere Moleküle wollten sich ebenfalls vermehren. Dieser allererste Konkurrenzkampf wurde jedoch nicht mit Krallen oder Zähnen ausgetragen, sondern folgte allein dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Auch auf makroskopischer Ebene setzten sich die Arten durch, die sich am besten reproduzieren konnten. Charles Darwin, der berühmte Vater der biologischen Evolutionstheorie, bezeichnete dieses Überleben als Survival of the fittest, also als Überleben derer, die sich am besten an die Lebensbedingungen ihrer Umwelt anpassten. Genau diese fortwährende Optimierung hin zu einer besseren Reproduktionsfähigkeit und dem Drang zum Überleben der eigenen Spezies ist ein ewiges Spiel aus Muster und Zufall, aus bewährten, geplanten und wiederholten Vorgängen und unvorhersehbaren Abweichungen. Das Beispiel der Analogien zeigt, dass sich bestimmte Designs in der Natur eher durchsetzen als andere. Haie und Delfine haben zum Beispiel völlig unterschiedliche Vorfahren. Trotzdem haben beide im Laufe der Evolution einen ähnlichen Körperbau entwickelt, dessen Stromlinienförmigkeit ihr Überleben im Wasser begünstigt. Diese konvergente Entwicklung deutet darauf hin, dass die Evolution gewisse Bauweisen und Vorgänge begünstigt und wiederholt. Da ist quasi ein Muster erkennbar. Und doch geschehen alle Entwicklungssprünge durch völlig zufällige Mutationen nach dem Prinzip Trial and Error. Die Natur scheint willkürlich herumzuprobieren und was besser passt, setzt sich durch. Und das ist noch nicht der ganze Einfluss des Zufalls. Selbst die genetisch am besten ausgerüsteten Arten können aus der Evolution herausfallen. Ein kluger, starker und anpassungsfähiger Dinosaurier zum Beispiel konnte von einem Felsen erschlagen werden, bevor er sich fortpflanzte. Und seine gesamte Spezies starb aus, weil ein Asteroid auf die Erde traf. Blink Nummer 7. Mathematische Wahrscheinlichkeiten und Statistiken liefern nützliche Orientierung. Am Ende steht also nichts wirklich fest. Wir können weder den Urknall beweisen, noch die kleinsten Teilchen erklären und die wichtigsten Entwicklungssprünge ereignen sich auch nach dem Zufallsprinzip. Überhaupt hat der Zufall scheinbar überall seine Finger im Spiel. Gibt es denn gar keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu fassen zu bekommen? Doch, mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei zufälligen Ereignissen kann man immerhin berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie stattfinden. Ein typisches Beispiel ist der Münzwurf. Die Chance, Kopf oder Zahl zu erhalten, ist bei wirklich jedem Wurf immer genau 50%. Jedes Mal entscheidet allein der Zufall. Dieses Wissen um die Wahrscheinlichkeiten kann helfen, den Zufall besser zu verstehen. Viele Menschen denken zum Beispiel, wenn ich 4-mal eine Münze werfe und 4-mal Kopf erhalte, dann ist es doch unwahrscheinlich, dass es beim nächsten Mal wieder Kopf wird. Ist es aber nicht. Die Wahrscheinlichkeit beträgt auch beim nächsten Wurf 50%. Es gibt tatsächlich kein Gesetz des Ausgleichs. Nach dem Motto, wenn die ersten 5 von 10 Würfen Kopf ergeben, müssen die nächsten 5 Zahl zeigen, damit sich die Wahrscheinlichkeit bei 50% einpendelt. Das geschieht erst annähernd bei richtig vielen Versuchen. Das Gesetz der großen Zahlen besagt, dass sich die Wahrscheinlichkeit bei vielen Wiederholungen um den Wert stabilisiert, den man theoretisch erwarten würde. Wenn du die Münze also 1000-mal wirfst, wirst du am Ende wirklich jeweils zwischen 400 und 600-mal Kopf oder Zahl erhalten haben. Dasselbe gilt für das Lottospielen. Auch hier ist jede Zahlenkombination bei jeder Ziehung gleich wahrscheinlich, völlig unabhängig von der letzten Ziehung. Welche 6 Zahlen gezogen werden, ist reiner und absoluter Zufall. Und wie bei den Münzen gilt auch beim Glücksspiel kein Gesetz des Ausgleichs, sondern nur das Gesetz der großen Zahlen. Zahlen, die seltener gezogen werden, müssen nicht aufholen, um die statistische Gleichverteilung herzustellen. Erst bei ganz vielen Wiederholungen stabilisiert sich die Wahrscheinlichkeit um die theoretisch erwartbaren, gleichverteilten Werte. Wie viel du am Ende gewinnst, wird aber wiederum von ganz anderen Gesetzen bestimmt, denn die Menschen wählen aus Aberglauben oder Bequemlichkeit bevorzugt bestimmte Lottozahlen. Als am 10. April 1999 die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6 und 26 gezogen wurden, gab es für stolze 5 richtige nur 200 € pro Gewinner. Es hatten nämlich ganze 38.000 Spieler die Zahlen 1 bis 6 angekreuzt. Blink Nummer 8. Auch hinter geheimnisvollen Wunderheilungen steckt nichts anderes als statistische Wahrscheinlichkeit. Jedes Jahr pilgern Millionen von Menschen in heilige Wallfahrtsorte, um wie durch Wunderhand von irgendwelchen Leiden befreit zu werden. Sie hoffen darauf, dass ihr Glaube wirklich Berge versetzt. Wer sich aber mit Zufall und Statistik beschäftigt, weiß, dass man auch hier die Kirche im Dorf lassen muss. Eine positive Einstellung kann sich durchaus positiv auf den Verlauf einer Krankheit auswirken. Das zeigt das Beispiel des Placebo-Effekts. Viele Patienten verspüren nach der Einnahme eines Medikaments selbst dann eine deutliche Linderung ihrer Beschwerden, wenn dieses überhaupt keinen medizinischen Wirkstoff enthielt, also ein Placebo war. Das beweist am Ende vor allem, welche beeindruckenden Selbstheilungskräfte unser Körper besitzt. Allein die Erwartung an die Wirkung eines Medikaments kann bewirken, dass genau der erhoffte Effekt eintrifft. Das sagt natürlich wenig über die tatsächliche Wirkung eines Arzneimittels aus. Eine Kopfschmerztablette kann zum Beispiel einzig dadurch helfen, dass wir bereits vorher von einer bestimmten Wirkung ausgehen. Daher muss bei der Überprüfung und Zulassung neuer Medikamente der Placebo-Effekt ausgeschlossen werden, um sicherzustellen, dass sie wirklich Beschwerden lindern. Ein weiterer Grund für die falsche Zuschreibung von Behandlungserfolgen ist die sogenannte Regression zur Mitte. Statistisch gesehen folgt auf eine extreme Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gemäßigtere Situation. Übertragen auf unser Beispiel bedeutet das, die meisten Patienten lassen sich von Ärzten oder alternativen Heilern ihrer Wahl auf dem Höhepunkt ihrer Erkrankung behandeln. Statistisch gesehen geht es den meisten anschließend schon bald von ganz allein wieder besser. Das hat dann nichts mit magischer Medikation oder begnadeter Behandlung zu tun, sondern einfach mit Wahrscheinlichkeit. Und selbst der Zufall heilt Krankheiten. Wenn sich zum Beispiel eine Krebserkrankung ohne medizinische Einwirkung zurückbildet, spricht man von spontaner Remission. Die Medizinforschung geht davon aus, dass das einmal in 100.000 Fällen vorkommt. Wenn nun also jährlich Millionen von Menschen in den Wallfahrtsort Lourdes in den französischen Pyrenäen pilgern und nur 5% von ihnen an Krebs leiden, müsste sich rein statistisch gesehen alle 1 bis 2 Jahre eine spontane Remission ereignen. Ohne himmlisches Zutun, sondern nur durch reinen Zufall. Blink Nummer 9. Weil auch Leistung und Erfolg mit Zufall zu tun haben, muss sich eine gerechte Gesellschaft um die Verlierer kümmern. Ein sensibles Bewusstsein für die große Rolle des Zufalls im Leben kann zu guter Letzt auch helfen, den Blick für die Ungerechtigkeit zu schärfen. Eine leistungsorientierte Gesellschaft wie unsere neigt nämlich dazu, Leistung und Erfolg falsch einzuschätzen und viel zu hoch zu bewerten. Der Sozialpsychologe Paul Piff führte dazu 2012 ein interessantes Experiment an der University of Berkeley durch. Er ließ seine Probanden Monopoly spielen und zinkte die Bedingungen ganz offensichtlich so stark, dass eigentlich jedem klar war, wer gewinnen würde. Manche Spieler gingen zum Beispiel mit wesentlich mehr Geld ins Rennen oder bekamen willkürlich einen doppelten Bonus, wenn sie über Los zogen. Trotzdem wurden die offenkundig bevorteilten Spieler auf der Siegesstraße großspurig und führten ihren Erfolg irgendwie doch noch auf strategisches Geschick zurück. Das lässt tief blicken. Tatsächlich unterschätzen die meisten von uns den großen Einfluss des Zufalls auf den Erfolg in unserem Leben. Viele erfolgreiche Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter streng nach Leistung bewerten oder gar aussortieren, vergessen gerne die privilegierten Startbedingungen ihrer eigenen Karriere. Wohlhabende oder einflussreiche Eltern, eine gute Schulbildung, nützliche Kontakte und so weiter. Da überschätzt man schnell den Anteil der eigenen Leistung am Erfolg. Ähnlich funktioniert ein Fehlschluss namens Survivor Bias. Wir hören eher von den Überlebenden und Erfolgreichen als von den Pechvögeln und Gescheiterten. Die Medien berichten mit höherer Wahrscheinlichkeit über den einen Mann, der trotz lebenslanger Kettenraucherei 100 wird, als von den unzähligen Menschen, die jung an Lungenkrebs versterben. Das verzerrt die Realität und führt unweigerlich dazu, dass wir unsere eigenen Aussichten auf Erfolg überschätzen. Wir denken, wir müssten uns nur an die Ratgeber der schönen und erfolgreichen Menschen halten. Im Grunde klingt doch alles so einfach. Dabei übersehen die Erfolgreichen gerne, dass hinter ihren vermeintlichen Geheimrezepten am Ende meist mehr Glück steckt als Verstand. Auf jede glanzvolle Karriere in der Wirtschaft, dem Sport oder der Forschung kommen unzählige bescheidene Laufbahnen von anderen Menschen, die genauso talentiert waren, genauso hart gearbeitet haben, aber einfach weniger Glück hatten. Eine gesunde Gesellschaft braucht aber nicht nur Gewinner, Genies und prima Ballerinas, sondern auch die vielen Fleißigen, die den Alltag unermüdlich in weniger spektakulären Tätigkeiten am Laufen halten. Der amerikanische Ethiker John Rawls, 1921 bis 2002, entwickelte dazu ein interessantes Gedankenexperiment. Vergiss alles, was du bist und hast, und stell dir dann vor, welche Regeln für alle Menschen gelten sollten. Dieser Schleier des Nichtwissens lässt dich erkennen, mit welchen Regeln wir alle Menschen gerecht behandeln können. Die Glücklichen und die Glücklosen. Welche Asylpolitik würdest du dir zum Beispiel wünschen, wenn du nicht wüsstest, ob du selbst Geflüchteter oder Spitzenmanager sein wirst? So, das waren die Blinks zu Der Zufall, das Universum und du von Florian Aigner. Die Kernaussage dieses Buches lautet: So sehr wir uns in unserer Sehnsucht nach Ordnung dagegen wehren, unwahrscheinliche Ereignisse haben nichts mit Wundern, Magie oder Schicksal zu tun, sondern schlicht und einfach mit Zufall. Dieser hat sogar in nahezu allen Lebensbereichen seine Finger im Spiel. Bei Glücksspielen wie Münzwürfen und dem Lotto, der Mutation und Evolution, in der Gesundheit, dem Lauf der Zeit und der Physik der kleinsten Dinge, die uns und alles Leben durchdringen. Ja, sogar bei der Geburtslotterie und der Entscheidung über Wohlstand und Armut. All das bedeutet für uns, dass wir bescheiden und dankbar für das sein müssen, was uns der Zufall im Leben schenkt, und dass wir versuchen müssen, denen zu helfen, denen er weniger wohlgesonnen ist. Was du konkret umsetzen kannst: Sei bescheiden. Sei dir bewusst, dass dich neben Talent und Anstrengung auch eine ordentliche Portion Glück dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Mit diesem Wissen im Hinterkopf kannst du bescheidener mit denen umgehen, die weniger erfolgreich sind. Spiele um des Spielens willen. Wenn du dich auf Glücksspiele wie Lotto einlässt, dann tue es nicht, weil du wirklich gewinnen willst. Die Chance ist wirklich äußerst gering. Mach es lieber, weil du Spaß am Nervenkitzel hast. Dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass dir das Ganze Freude bereitet. Hast du ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Der Zufall, das Universum und du als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.